Predigt vorbereitet. Ja. Also es geht heute um die heilende Gemeinschaft auf und die Gegenwart Gottes. Ja. Also das ist ja auch einer der Kernwerte der Vineyard, Gottes kraftvolle Gegenwart zu erleben. Mir persönlich geht es besonders auch um die Barmherzigkeit. Darum freue ich mich auch so über das Kochen im Tageszentrum am Wiedner Gürtel. Einfach weil ich merke, dass Segen zu uns zurückfließt, ja, seit wir das machen. Darum erzähle ich auch so begeistert davon. Und wenn ich anderen Leuten erzähle, das habe ich in letzter Zeit ein paar Mal gemacht, ja, also wir haben uns vom Wunderwerk mit dem Pastor getroffen letztens, dann habe ich erzählt, ja, dass wir jetzt das Kochen machen und der so, wow, super, dass ihr das macht. Ja. Und irgendwem anderen habe ich auch erzählt, wow, super, das ist Vineyard. Ja. Und dann denke ich mir, ja, genau, das ist Vineyard. So sollte Vineyard ausschauen, nämlich Barmherzigkeit zu leben. Ja. Und wir haben es lange in der Form nicht gemacht und darum freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir endlich diesen Start wieder geschafft haben und wieder Barmherzigkeit nach außen leben, nämlich Barmherzigkeit, die sich nichts erwartet. Ja. Wir wollen da nichts zurück, wir erwarten einfach nichts. Ja. Wir sind einfach lieb zu den Menschen. Wir geben ihnen was, wir beschenken sie. Ja. Und das taugt mir einfach. Und das ist auch Teil unseres Auftrags. Ja. Die Barmherzigkeit gehört als Christen zu unserem Auftrag ja dazu. Und seit wir das eben machen, ja, merke ich, da bewahrheitet sich so ein Reich Gottes Prinzip. Der Martin Bühlmann sagt das immer so schön, wir geben nicht, weil wir haben, sondern wir haben, weil wir geben. Genau, genau. Das merken wir in verschiedenen Bereichen. Ja, wir merken es auch auf unserem Konto übrigens. Ja. Also unser Konto ist so voll wie seit vielen Monaten nicht mehr, seit wir das machen. Und das finde ich toll, ja, weil es hat sich im Prinzip nichts geändert, aber plötzlich ist mehr Geld da. Also, steht auch in Sprüche 19 übrigens, 19 Vers 17, da steht, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Das ist die Übersetzung von Luther. Oder eine andere Übersetzung, Hoffnung für alle. Wer den Armen etwas gibt, leiht es dem Herrn und der Herr wird es reich belohnen. Und das stimmt. Merkt man deutlich. Ja? Also jetzt nicht nur im Finanziellen, auch in anderen Bereichen, aber es ist einfach wirklich sichtbar und spürbar. Gell? Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema und zu meiner Predigt, bevor ich nur über Barmherzigkeit rede. Ich war letzte Woche am Freitag, am Abend, hier im Novum. Da ist nämlich immer am ersten Freitag im Monat der Frauenabend vom Haus der Herrlichkeit. Übrigens ein cooles Event. Ja. Also wenn es Frauen gibt, die das interessiert, kommt's einfach mal. Die machen das wirklich super. Es gibt Essen und Trinken. Wirst begrüßt mit Cocktail, also wirst wirklich verwöhnt. Ja. Und dann gibt's Lobpreis und einen Input. Und da war die Tochter von den Kmelers, also von den Pastoren, hat gesprochen über den Psalm 84. Und ich habe mir gedacht, eigentlich cooler Psalm, ja, den nehme ich mir doch mit und mache eine Predigt draus. Wenn es gerade so auf mich zufliegt, ja, nehme ich das gleich mit. Und ich will euch den Psalm jetzt mal vorlesen. Die Ruth kann mir schon mal die erste Seite von meiner Präsentation daher tun, genau, damit ich dann startklar bin. Vielleicht mag ihn wer vorlesen für mich. Kann das irgendwer machen? Liest irgendwer gern? Magst du ihn lesen? Ja? Ich habe ihn auch da ausgedruckt, wenn du magst. Ich gebe dir das mit.
Psalm 84, ein Lied von den Nachkommen Korachs zum Spiel auf der Gittit, was immer das ist. Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten, ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut, die Schwalben sind hier zu Hause, in der Nähe deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen groß. Herr, du allmächtiger Gott, du bist mein König und mein Gott. Glücklich sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Jederzeit können sie dich loben. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Heiligtum ziehen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor und der Herbstregen bewässert das trockene Land. So wandern sie mit stets neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Du allmächtiger Herr und Gott, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, vernimm meine Bitte. Gott, hilf dem König, der uns beschützt. Steh ihm bei, denn du hast ihn erwählt. Herr, ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels ist mehr wert als 1000 andere. Ich möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns wie ein Schild. Er schenkt uns seine Liebe und verleiht uns hohes Ansehen. Wer ihm rückhaltlos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Herr, du allmächtiger Gott, glücklich ist jeder, der sich auf dich verlässt.
Danke. Jede Übersetzung in der Bibel hat ja, also oft gibt es eine Überschrift über einem neuen Kapitel oder so. Also und auch in diesem Fall, ja, der Psalm 84, der hat so eine Überschrift. Ja, und ich habe mir da ein paar Übersetzungen angeschaut. Da steht zum Beispiel, wie lieblich sind deine Wohnungen. Das ist die Zürcher Übersetzung zum Beispiel. Oder in der neuen Genfer steht, Sehnsucht nach Gottes Heiligtum. Und eine, die mir sehr gut gefällt, oder mein Favorit, ja, Freude am Hause Gottes, nennt Luther das. Ja. Freude am Hause Gottes. So, jetzt muss das noch funktionieren. Jetzt, wo ich es brauche, geht es nicht. Ich habe es eingeschalten. Freude am Hause Gottes, genau. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher. Meine Seele sehnt sich. Sie schmachtet nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie rufen zum lebendigen Gott. Denn besser ein Tag in deinen Vorhöfen als 1000 nach meinem Gefallen. Also das ist jetzt eine andere Übersetzung. Lieber an der Schwelle zum Haus meines Gottes stehen, als in den Zelten des Frevels. Man könnte auch sagen, der Gottlosigkeit wohnen. Also der diesen Psalm schreibt, ja, der sehnt sich nach diesem Ort. Ja. Das merkt man so richtig. Der schmachtet, sagt er selber. Und das ist einfach der beste Ort für ihn überhaupt, ja, der Tempel, ja, da will er hin, ja. Er weiß, dort finde ich die Gegenwart Gottes. Und dort will er am liebsten für immer bleiben, ja, gar nicht mehr weg. Das ist für ihn der perfekte Ort überhaupt. Aber scheinbar kann er nicht hin, ja, weil sonst würde er sich nicht so verzehren danach, ja. Und wir wissen nicht genau, wo er ist, aber wir wissen, er ist nicht im Tempel jetzt, ja. Und scheinbar kann er auch nicht auf diese Pilgerreise gehen, sie nicht antreten, irgendwas hindert ihn halt daran. Ja. Und vielleicht hat er gerade deswegen noch größere Sehnsucht, weil er weiß, ich kann da jetzt nicht hin, aber ich will so gerne. Und für mich drückt dieser Psalm zweierlei Sachen aus. Ja. Einerseits diese Reise, diese Pilgerreise, von der wir da hören, mit Gottes Ziel, Gottes Gegenwart als Ziel, und andererseits eben diese heilende Gemeinschaft, auf die gehe ich dann auch noch näher ein. Ja. Und das sind ja beides Vineyard-Werte, ja. Also Gottes Gegenwart als oberstes Ziel und heilende Gemeinschaft. Und wenn man sich auf so eine Reise macht, dann denkt man sich ja nicht einfach, na, jetzt packe ich mein Pinkerl und marschiere los, ja. So eine Reise, die braucht ja Vorbereitung, die entsteht ja da im Kopf, ja. Da hupft man nicht sofort auf und läuft los, sondern da passiert ja vorher was in uns drinnen, ja. Wenn er sagt, ah, oh, wie lieblich, und wenn er sich so verzehrt, und ich kenne das selber von meinen Reisen zum Beispiel, ja. Wenn ich Reisen gemacht habe, dann plane ich da schon Monate, Wochen im Voraus und denke drüber nach und wisst ihr, wie das ist, ja. Also diese Sehnsucht, die spürt man da so richtig, ja. Und der Psalmist, ja, der beginnt diese Reise direkt bei Gott, ja. Das finde ich so schön, ja. Er fängt einfach bei Gott an. Er weiß, wer Gott ist und wie Gott ist, ja, und er schwärmt und träumt so richtig. Ja. Er kennt sein Ziel und er ist einfach überzeugt davon, dass das Nonplusultra ist. Ja. Und er weiß, Gott ist für alles und für jeden der perfekte Ort, sogar für die Spotzen, ja, und die Schwalben, die da ihr Nest bauen. Ja. Sogar für die ist Gott der beste Ort und seine Gegenwart. Und wir, wie schaut es bei uns aus? Wir beginnen unsere Suche oft woanders, oder? Wenn wir ehrlich sind. Also mir geht es oft so, ich beginne oft nicht bei Gott. Wenn ich da oben einen Gedanken habe. Das ist das erste Nicht-Gott, ja? Leider, oft einmal. Und dann bin ich getrieben und zerrissen und weiß nicht, wohin mit mir selber. Ja? Aber was ich weiß, ist, dass Jesus ist für mich von den Toten auferstanden, und seit er von den Toten auferstanden ist, bin ich der Tempel Gottes. Das weiß ich auf jeden Fall. Ja. Jeder von uns, der an Gott glaubt, ist Tempel Gottes. weil Jesus das möglich gemacht hat. Ja. Und trotzdem fällt es mir oft so schwer, Gott zu erleben oder in seine Gegenwart zu kommen. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es oft so. Ja. Oft ist es ein Kampf und ich wünsche mir, dass wir diesen Kampf gewinnen. Und dass man diese Sehnsucht, dass diese Sehnsucht eine Realität wird in unserem Leben. Und dass wir es schaffen, uns auf den Weg zu machen. Im Vers 6 steht, wohl dem Menschen, dessen Zuflucht bei dir ist. Wohl denen, die sich zur Wallfahrt rüsten. Und in diesem Rüsten steckt ja schon diese Vorbereitung drinnen. Ja, wenn man sich für was rüstet, da muss man viel vorbereiten, viel reinstecken auch schon. Ja. Ziehen Sie durch das dürre Tal, machen Sie es zum Quellgrund und in Segen hüllt es der Frühregen. Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft, bis Sie vor Gott erscheinen auf Zion. Also so eine Pilgerreise ist nicht immer einfach, hören wir daraus. Ja. Das wissen wir ja auch aus unserem Leben. Manchmal haben wir Krisen und manchmal fragt man sich, warum mache ich das überhaupt, oder? Also mir geht es öfter so. Ich frage mich öfter bei Dingen, wieso mache ich das überhaupt? Ja? Ich kann euch da auch von meiner Reise, von einer meiner Reisen eine Geschichte erzählen. Ich war eines Tages in Vietnam und wollte nach Kambodscha reisen. Und anstatt den gemütlichen Flug zu nehmen, denke ich mir, na, ich fahre am Landweg nach Kambodscha. Gescheit, ne? Komm an die Grenze und da gibt's lauter so Pickup-Trucks, wo man halt mitfahren kann. Man setzt sich hinten drauf mit Hühnern, Eiern, Ziegen, was weiß ich alles und fahrt einfach durch die Landschaft. Ja. Ich setze mich da drauf, fahre durch die Landschaft und wir kommen zu einem Fluss. Und über dem Fluss war irgendwann mal eine Brücke. Aber jetzt ist sie weg. Ne? Gut, alle aussteigen. Wir müssen mit dem Floß über den Fluss. Gut, alle steigen aus. Man zahlt da, was weiß ich, 50, was immer die Währung ist, keine Ahnung, eine Lappalie halt. Ich will mein Geld holen und was ist das? Geld ist weg. Hat mir das auf dem Pickup einer aus dem Rucksack gestohlen. Ja? Ich war ein gefundenes Fressen. Ich habe den Rucksack auf meinem Schoß gehabt übrigens. Ja? Der hat die Jacke drüber und putt, weg war mein Geld. Ja? Ja, also das war Tiefpunkt. Das war ein dürres Land. Ja? Das Land war wirklich dürr, aber das war auch so ein emotionaler Tiefpunkt. Wo ich mich gefragt habe, wieso mache ich das überhaupt? Was tue ich da eigentlich? Ja? Aber selbst in der Situation hat es dann Menschen gegeben, natürlich, die mir geholfen haben. Ja? Die haben das für mich zahlt, haben mich mitgenommen, was auch immer. Ja? Und ich glaube, genauso ist es mit Gott. Ja? Es geht weiter, wir erleben Veränderung und wir gehen weiter. Und dieses dürre Tal kann zum Quellort werden, kann durch diesen Regen, den Gott uns schickt, ja, neue Kraft geben, kann aufblühen, kann neues Leben schenken. Ja. Und diese Pilger, die kennen halt ihr Ziel. Ja. Die wissen, wo sie hingehen und daraus schöpfen sie ihre Kraft. Und dieser Regen, der dann kommt, der spendet neues Leben. Wir waren vor kurzem auf Urlaub, wie viele von euch wahrscheinlich, ja, wir waren in den Bergen. Und da gab es am letzten Tag ein Zuckerl für die Eltern. Nämlich eine Wanderung ohne Kinder. Wir durften einen hohen Gipfel erklimmen. Ja. Und da ging es erstmal steil bergauf. Das war in der Früh, so ab 9 sind wir losmarschiert, durch einen Märchenwald. Das war wunderschön. Ja. Der Tau auf der Wiese, üppigster Wald, Moos. Das war wirklich wie, ich habe mich gefühlt wie im Märchen, ja, wie im Feenwald oder so. Ja. Aber es war ziemlich steil. Also wir sind schon gescheit ins Schwitzen gekommen. Und das war so die erste Etappe. Und dann kommst irgendwann so an die Baumgrenze und dann kommt das öde Land. Ja. Steinig, keine Bäume, Sonne knallt runter. Dann sind wir zu einem Bach gekommen. Das war so das letzte Wasser, das wir mitnehmen konnten. Dann war es vorbei mit frischem Wasser. Ja. Und es ist richtig anstrengend. Ja. Aber dann, wenn du dann weiter raufkommst, da war dann ein Bergsee. Oh, Pause am Bergsee, herrlich. Ja. Und dann sind wir noch mal weiter, so Endspurt, ja, so über die Felsen, die riesigen Brocken, klettern und so. Und dann irgendwann kommst an diesen Gipfel. Ja. Aber das ist auch so dieses Auf und Ab, ja, durch das dürre Land, aber es geht weiter. Und du schaffst das. Ja. Du kriegst die Kraft, weil du weißt, wo du hingehst. Der Weg. Und sie schreiten dahin mit wachsender Kraft. Ja. Ich glaube auch so dieses, dass Gott mit jedem Schritt, den wir machen, uns die Kraft nochmal verdoppelt, nochmal vervielfacht, ja, dass er das geben kann, bis wir zum Ziel kommen. Ich habe euch da ein Foto von uns drauf dann, von einem unserer Gipfelstürme. Das war dann mit Kind, ja. Das war schon vorher, mit Kind. Genau. Genau. Und wenn der Pilger dann am Ziel ist, dann sagt er, denn besser ist ein Tag in deinen Vorhöfen als 1000 nach meinem Gefallen. Ich finde das genial. Ja, besser ein Tag im Vorhof des Tempels als fast 3 Jahre sonst wo, wo ich mir halt glaube, es ist schön. Ja. Ist das nicht genial? Ja? Ein Tag im Vorhof ist besser als 3 Jahre das, was ich mir ausdenke. Und dieser Pilger ist dann angekommen. Ja. Er erlebt Gottes Gegenwart, Gottes Fülle und er weiß, es hat sich gelohnt und es war diese Mühe wert, die ich auf mich genommen habe. Und das hier ist besser als alles andere. Und dieser Psalmist, der sagt uns, dass diejenigen von Gott beschenkt werden, die sich auf Gott verlassen, weil Gott ihre Sehnsucht stillt und weil sie dann an dem Ort sind, wo sie zu Hause sind. Und er weiß und er ist sich sicher, dass die schweren Zeiten und die dürren Täler vorbeigehen, dass Gott Kraft schenkt. Und für diesen Pilger war einfach der Tempel das Ziel und für uns ist das Ziel einfach die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und das gilt von Montag bis Sonntag und das gilt daheim und auch hier in der Gemeinde, im Gottesdienst. Und wie wir dann oben waren, die Eltern auf dem Gipfel, da haben wir, das war wirklich ein Gipfel mitten da, ja, und rundherum das Bergpanorama, 360 Grad, kein Wölkchen am Himmel, wo du dich hinwendest, Berge. Und so ist er auch, ja, im Tempel, mit Gottes Gegenwart in unserem Leben. Egal, wo ich mich hindrehe, 360 Grad Gottes Panorama. Gott ist überall, wo ich mich hindrehe. Und für mich hat diese Gegenwart Gottes 2 Aspekte. Ja. Einerseits dieser Genuss, ja, so wie das Bergpanorama, diese Fülle Gottes, ja. Und dieses Bergpanorama, das war ein Wahnsinn. Ja. Da haut dich um, wenn du das siehst. Ja. Das allein ist schon Gegenwart Gottes, wenn du das siehst. Also es ist, wow, Wahnsinn. Da bleibt der Mund offen. Ja. Also diese Gegenwart Gottes in so einer Wucht zu erleben und zu schmecken, ja, wie es im Vers 12 steht. Ja. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Oder andere Übersetzung sagt, kein Glück versagt er denen, die in Vollkommenheit einhergehen. Und andererseits aber, was mich in diesem Psalm so anspricht, die andere Seite ist diese Schwelle, der Vorhof. Ja. Was hat es damit auf sich? Das habe ich mich halt gefragt ein bisschen. Dass man vielleicht auch an der Schwelle des Hauses Gottes verweilt, im Vorhof verweilt. Wenn man dann endlich da ist und die Reise zu Ende geht, dass man sich vielleicht Zeit nimmt zum Ankommen, dass man nichts überstürzt vielleicht, dass man sich sammelt und ruhig wird und sich ausruht von der Reise, dass man innehält und sich mal einstellt, wo bin ich da eigentlich? Einstellt auf diese Heiligkeit Gottes vielleicht sogar, dass man ihm Ehre erweist. Irgendwer hat mir erzählt, wie wir da den ersten Gottesdienst gefeiert haben im Novum, ist er reinkommen und er hat das Gefühl gehabt, er sollte die Schuhe ausziehen. Und ich finde, sowas darf man ruhig ernst nehmen. Es schaut vielleicht blöd aus und die Leute fragen sich, was macht denn der da? Aber sowas kann man ruhig ernst nehmen. Wenn Gott sowas sagt, was soll schon passieren? Gott die Ehre erweisen. Was ist der nächste Schritt? Bin ich bereit für Gottes Gegenwart und seine Heiligkeit? Und dieses Innehalten an der Schwelle ist vielleicht auch ein bisschen, sich nochmal das Ziel vor Augen zu führen. Ja? Und in Gottes Tempo weiterzugehen. Nichts übereilen, nichts überstürzen, keine schnelle Lösung vielleicht zu erzwingen. Ja, also wir Menschen sind ja oft so, wir wollen schnelle Lösungen. Ja, also oft so, ich kenne es von mir. Ich gehe auch lieber manchmal eine Abkürzung. Oder wäre mir lieber, ja. Aber zu schauen, hey, was ist Gottes Tempo in meinem Leben? Was ist jetzt dran? Und der Vorhof oder diese Schwelle zum Tempel Gottes ist für mich auch so ein, geht für mich in beide Richtungen, ja. Ein Eingang oder eine Schwelle zu einem Haus, ja, da kann man reingehen. in diesem Fall in den Tempel, in Gottes Gegenwart reingehen, aber man kann auch rausgehen. Es ist für mich so ein bisschen ein Bindeglied. Rein in die Gegenwart Gottes, aber auch raus in die Welt. Gottes, wie Gott mit uns umgeht, im Tempel, in seiner Gegenwart, geht dann raus zu den Menschen in die Welt. Im Idealfall. Und vielleicht ist diese Schwelle, dieser Vorhof auch ein bisschen Symbol dafür, dass wir nicht davonlaufen von unserer Realität, von unserem Leben. Dass wir nach was suchen, was unser Leben, unsere Wirklichkeit, unsere Realität hält. Ja? Was uns Kraft gibt, damit wir das so leben und gestalten können, wie es gut ist. Also das ist auch, da ist Bewegung drinnen. Ja? Keine Starrheit, kein fixer Ort, sondern Bewegung, rein ins Heiligtum, rein in Gottes Gegenwart und diese Gegenwart Gottes dann mitnehmen in die Welt. Ich habe mir da am Rand noch was dazu geschrieben. Bewegen wir uns raus in die Welt. Nehmen wir Gottes Gegenwart mit in die Welt. Und für mich ist diese Reise und dieser Vorhof, diese Schwelle zum Tempel auch eben ein Sinnbild für Gemeinschaft. Wir leben in Gemeinschaft, wir kommen zum Gottesdienst, wir treffen uns, weil wir gemeinsam auf dem Weg sind. Wir machen uns gemeinsam auf eine Reise und wir sind eben keine Einzelkämpfer. Wir müssen keine Einzelkämpfer sein. Ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben, da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr, ja, also ganz sicher sogar. Aber warum ist das so? Warum ist Gottesdienst für uns eine heilende Gemeinschaft? Habe ich mir so ein bisschen überlegt. Einerseits wegen der Offenheit. Mein Symbol sind Bücher. Ja. Zugerschlagene Bücher kann man nicht lesen. Offene Bücher kann man gut lesen. Im Gottesdienst, in der Gemeinschaft kann ich selber sein. Ich muss nicht so sein, wie die Welt meint, dass ich sein muss oder sollte, sondern ich kann ich selber sein und das trotz all unserer Unperfektheiten, unserer Unzulänglichkeiten, ja, wie wir sie mitbringen. Wir müssen uns nicht verstellen, wir dürfen ehrlich sein und darüber reden, wie es uns auf unserer Pilgerreise geht. Wir finden hier in unserer Gemeinschaft auch Schutz, Geborgenheit und Ruhe. Und das zwar egal, wo wir gerade sind, oder auf unserer Reise. Wir können ein Segen sein für andere, wir können zu Gott beten, miteinander und füreinander. Wir können sogar flehen zu Gott, wenn wir uns treffen. Wir können Menschen zuhören und sie vielleicht ein Stück des Weges begleiten. Und wir können einander anspornen, ermutigen, gemeinsam Freude erleben oder Vorfreude erleben. Hoffnung schöpfen, Erwartungen ins Leben rufen, vieles mehr noch. Dieses Bild von der Anna, das ich euch da vorher am Gipfel zeigte, ich gehe jetzt nochmal zurück, das Gipfelfoto, das war 2400 irgendwas Meter, ja. Das war eine Wanderung mit Kindern und diese Kinder haben an dem Tag 700 Höhenmeter geschafft. Ich finde das ziemlich beachtlich. Also ich war schwer beeindruckt, aber ich weiß, es ging nur in der Gruppe. Wenn ich diese 700 Höhenmeter mit der Anna gehen will, ja, und ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen darf, ja, dann höre ich nach 100 Höhenmetern, meine Beine sind so müde, es ist so langweilig, ich mag nicht mehr und so weiter und so fort. Wir sind an einem Tag, sind wir denselben Weg, echt nach 10 Minuten ist losgegangen, ja. Also wirklich, das geht nur in der Gruppe, ja? Nur in dieser Gemeinschaft, nur weil andere Kinder dabei sind und das auch machen. Ja? Nur weil wir es gemeinsam machen. Ja? Und sie hat auch an diesem Tag ihre Tiefpunkte gehabt, ja? Und hat Ansporn und Ermutigung gebraucht. Ja? Aber wir hätten das allein als Familie nie geschafft. Ja? Nie. Also diese Gemeinschaft hat ihr gut getan und sie hat es geschafft und sie war echt motiviert und angespornt und am Ende des Tages glücklich und zufrieden und stolz und ja, einfach selig. Ja. Also das macht schon was. Ja. Also dieses gegenseitige Ermutigen und Anspornen.
ergänzen. Mhm. Und zwar, ich habe das bei meinen Kindern auch bemerkt und ich habe oft den Eindruck, dass es bei den Kindern die Motivation dann fehlt, wenn sie das Ziel nicht kennen.
Ja.
Weil wir sind nämlich auch im Urlaub, mussten wir eine Wanderung zu einem Strand machen, eine halbe Stunde, und beim ersten Mal haben wir dafür, ich weiß nicht, 1,5 Stunden gebraucht, weil es so schwierig war.
Ja.
Beim zweiten Mal, da waren sie so hochmotiviert, ich meine, es war dann auch ein Freund mit, das hat sicher auch, aber sie haben genau gewusst, du, da vorne
genau.
Also es ist die Motivation da, wir können den Weg gehen, weil wir
genau.
wissen, was uns erwartet, ja, dass uns was Schönes erwartet. Ja,
ja genau. Also das fehlt oft, ja genau. Also das ist einerseits das zu kommunizieren, glaube ich, ja, den Kindern auch das Ziel zu kommunizieren und ihnen zu helfen auch, weil man muss sich das ja auch vorstellen können und wissen, wo geht's lang. Ja.
Ich habe jetzt gemeint, auch für uns, ja.
Genau. Ja.
So einen Tiefpunkt haben und uns
motivieren genau.
fehlt, einfach, dass wir uns einander ermutigen können und uns einfach dieses Ziel wieder vor Augen führen, um uns einfach da wieder die notwendige
Motivation genau. Diese gegenseitige Ermutigung, natürlich, genau. Weil auch wir verlieren das ja aus den Augen, ja. Auch wir verlieren das Ziel aus den Augen, ja. Und genau, wenn wir diese, genau. Genau. Ja, genau. Wenn wir einfach Leuten, die Jesus nicht kennen, ja, genau, dieses Ziel, das ja so wunderbar ist, ja, vermitteln können und mitgeben können und ja, sie auch anspornen können, ja, und dieses Ziel in ihr Leben reinbringen können, ja, weil Menschen laufen vielen Zielen nach, ja. Wir kennen das ja auch alle, ja. Aber dieses Ziel kennen halt viele nicht, ja, und ihnen das auch zu sagen und zu erklären, ja, genau. Genau. Was können wir noch machen? Gemeinsam danken und beten, uns auf das Ziel ausrichten, ja, die Gegenwart Gottes. Gott bestürmen mit unseren Herzensanliegen. Das machen wir zum Beispiel bei unseren Gebetstreffen, ja. Jede zweite Woche. Das sind wirklich Herzensanliegen, ja, die da gebetet werden, wo wir Gott wirklich bestürmen auch, ja. Wow, diese Sehnsucht, hey Gott, wir wollen das erleben. Wir wollen das sehen in unserem Leben und in unserer Gemeinde und in Wien und hier in der Umgebung. Ja. Was wir auch können und sollen, ist gemeinsam feiern. Gerade in einer Welt, wo viel Schwieriges ist, wo viel angefochten ist, ja, wo es oft nicht so einfach ist, wo auch vieles nicht mehr sicher ist. Und oft auch, wenn uns vielleicht nicht danach zumute ist, ist es wichtig und gut, dass wir feiern. Weil uns das ein Stück weit aus den Zweifeln rausholen kann, aus Resignation rausholen kann. Also ich kenne das von mir zum Beispiel, wenn ich ins Kino gehe, oder ein Buch lese. Ja, das holt mich raus aus meinem Alltag in eine andere Realität. Und mit Gott ist es genauso, ja. Wenn wir feiern und Gott anbeten und loben oder eine Flaggenparty, was immer, ja, was uns halt entspricht, ja. Wenn wir das machen, holt uns das raus aus unserem Alltag in eine andere Realität, nämlich in Gottes Realität, ja. Und das öffnet unseren Sinn wieder für andere Dinge und räumt Zweifel aus und tröstet und ermutigt uns. Ich habe irgendwo gelesen, wer auch mal feiert, hat mehr vom Leben. Stimmt, glaube ich. Dürfen wir ruhig öfter machen. Auch kleine Dinge, ja. Die Anna hat sich jetzt einen Zahn ziehen lassen, ja, weil sie hat den Milchzahn gehabt und oberhalb ist der andere Zahn gewachsen, der musste raus, ja. Auch das darf man feiern, zum Beispiel, ja. Kleine Erfolge, weil sie hat normalerweise Angst vor solchen Dingen, ja. Genau. Und auch Gott zu feiern, ja, weil er hat uns unser Leben geschenkt und er lebt mit uns dieses Leben. Auch das zu feiern. Und, was ich mir auch aufgeschrieben habe, wir treffen uns, wir feiern Gottesdienst, wir haben heilende Gemeinschaft, nicht nur für uns. Auch für uns, aber nicht nur für uns, weil wir wollen auch für die Menschen da sein, die Jesus nicht kennen. Ne? Für Arme und Bedürftige da sein, Salz sein, Hoffnung für die Welt sein. Weil ganz ehrlich, wo sollen die Menschen hin? Ja? Viele Menschen sind so hoffnungslos und so auf der Suche, ja? Und sie finden was, das ist dann eine Zeit lang gut, aber oft auch nicht so lang. Und es braucht es, dass wir rausgehen zu diesen Menschen und da sind für sie, aber es braucht es auch, dass wir einen sicheren Ort schaffen für Menschen, wenn sie dann zu uns kommen. Wenn sie von Jesus gehört haben und diese heilende Gemeinschaft auch suchen. Ja. Und dann sind wir sowas wie diese Schwelle für die Menschen, ja. Wo es dann für sie leichter ist, über diese Schwelle auch drüber zu gehen und in Gottes Gegenwart reinzukommen. Also bei mir war es jedenfalls auch so, ja, wie ich auf der Suche war, dann waren da Menschen, die mich mitgenommen haben, die da waren und mir erzählt haben. Und wir wissen ja, alle diese Wege sind nicht unbedingt das Paradies immer. Ja, es gibt schwierige Phasen, Kämpfe, dürres Land. Aber wir wissen auch, ein erfülltes Leben ist möglich trotzdem. Ja. Und wir feiern einfach Gottesdienst, um Gott zu danken für dieses erfüllte Leben, das wir leben dürfen. Aber auch das vor ihn zu bringen, was vielleicht gerade nicht so gut gelingt. Ja. Und ihn zu loben, ihn zu danken, weil er in beiden mit uns ist. Ich habe mir aufgeschrieben, wir feiern Gottesdienst als Menschen, die Sehnsucht haben und noch nicht am Ziel sind. Ein bisschen wie heimwehkranke Wanderer, die sich Geschichten vom Zuhause, vom Ziel erzählen. Geschichten aber nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der Zukunft. Ein bisschen ein Vorgeschmack aufs Paradies. Mit Blick auf dieses Ziel, auf diese Gegenwart Gottes. Ich würde gerne Abendmahl mit euch feiern dann. Ich gebe euch ein paar Fragen mit. Können wir uns jetzt kurz auch Zeit nehmen dafür, bevor wir das Abendmahl feiern. An welchem Ort der Reise befindest du dich und an welchem Ort in der Gemeinschaft befindest du dich? Was brauchst du und sagst du es? Und was hast du und gibst du es? Nehmt euch das einfach mal mit zum drüber nachdenken, wenn ihr wollt. Ja? Und ich werde euch dann einladen zum Abendmahl. Ich würde gerne Abendmahl mit euch feiern, zum Abschluss. Und wer Gebet braucht, kann gern kommen, zu mir oder zu jemand anderen. Betet auch füreinander. Wenn ihr Gebet braucht, was die Reise angeht, dann kommt es auch, oder Heilung oder was auch immer. Ja. Also fühlt euch wirklich frei zu kommen.
Alt werden ist wie Bergsteigen. Je höher man steigt, umso mehr schwinden die Kräfte, aber umso mehr sieht man.
Genau, der Weitblick und der Einblick. Gell? Danke.